Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Warum geht man ins Freibad? Wir haben es ja schon angesprochen. Schwimmen, planschen, sich sonnen, entspannen, Leute kennenlernen und vielleicht auch nur, weil dort Pommes und Eis irgendwie besser schmecken. Martina Schrey und Ute Zill, die sind ein bisschen weiter vorgegangen. Sie haben aus dem Schwimmbadbesuch einen Wettbewerb gemacht. Ein Jahr lang haben sie gewetteifert, wer es schafft, zuerst durch alle 60 Berliner Bäder zu schwimmen. So viel gibt's hier nämlich. Und weil sich die Kolleginnen sowieso ständig übers Schwimmen und Schwimmbäder ausgetauscht haben, haben sie dann den Podcast Chlorgesänge gestartet. Mit beiden habe ich vor ein paar Tagen gesprochen. Hallo.
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 Ihr sagt, Schwimmen sei ein großartiges Abenteuer. Ich selbst schwimme auch seit Jahrzehnten im Verein. Man kann also annehmen, dass ich das gerne mache. Aber Abenteuer kommt mir da gar nicht so in den Sinn. Es geht ja eigentlich eher langweilig hin und her, so auf den Bahnen.
Nein. Langweilig, ich widerspreche sofort.
Ja.
Zum einen ist es jedes Mal anders. Du bist mit dir selbst beschäftigt, was ja auch ein Abenteuer sein kann. Und du erlebst ja immer irgendwas. Du kannst andere Leute beobachten im Schwimmbad, die da sind. Das Setting, die Leute, die man in den Bädern hat, das ist schon toll. Gesellschaftliches Abenteuer.
Ja, der Begriff Abenteuer ist
naja,
halt, finde ich, so,
aber
so
schon.
Groß.
Also ich habe zum Beispiel neulich im Schwimmbad auf einer Bank gesessen, so vor mich hingestarrt. Und dann hat sich eine Frau neben mich gesetzt und hat so über ihr Leben erzählt, mir. So aus dem, ich kannte die nicht halt, ja. Und auch das war total interessant. Ja. Ja. Sowas kann man auch erleben. Also man kann einfach ganz viele verschiedene Dinge dort erleben. Und auch zum Beispiel springen. Also wenn man dann mal sich überlegt, das Abenteuer Dreier, Fünfer, Zehner. Ja, auch das ist ein Abenteuer, wenn man es sich denn traut.
Habt ihr denn so richtig außergewöhnliche Sachen auch erlebt in eurem kleinen Abenteuer? Ich nenne es ein kleines Abenteuer. Für mich ist es ein kleines Abenteuer in diesen, weiß nicht, 60 Berliner Bädern. Was ist passiert? Was sind so an Geschichten passiert in dieser Zeit?
Ich würde sagen, diese Challenge selbst war das Abenteuer, weil wir doch auch ganz schön im Wettkampf waren halt. Also wir haben das immer so gemacht, dass wir, es ging ja eben auch darum, wer ist zuerst in einem Bad. Und dann hat man sich überlegt, heute werde ich das mal machen, heute gehe ich dahin und dann ploppt es auf dem Handy und dann war Ute schon da. Na toll. Dann hatte man sozusagen diesen Wettkampf um dieses Bad schon mal verloren. Das war schon ein Abenteuer.
Wie würdet ihr denn diese 60 Berliner Bäder so beschreiben? Mir kommt das so vor, als wenn da durchaus unterschiedliche Standards in den Berliner Bädern sind, von ganz schön verrottet bis eigentlich ganz schön gemacht.
Da so. muss ich total widersprechen. Also wir sind ja vor allem in der Corona-Zeit mit dieser Jahreskarte durch die Bäder geschwommen.
Und so haben wir angefangen.
So haben wir angefangen, genau. Und es war von verrottet nicht die Spur. Es gab ein Bad, das will ich gar nicht nennen, weil ich glaube, dass das eine große Ausnahme war, weil die mit dem Putzen nicht hinterhergekommen sind. Da war überhaupt nichts verrottet. Es gibt natürlich ein paar Bäder, die Sanierungsbedarf haben. Also wir haben immer
großen Sanierungsbedarf.
Wir haben immer über das Insulaner gedacht, oh, das ist ja wirklich 1950 oben die Toiletten in dem Bereich. Ich war jetzt vorgestern da, alles gemacht, alles super. Also das hat sich echt total gewandelt. Musst du mal hingehen, Martina. Ist jetzt
ja, das gucke ich auf jeden Fall an.
Das ist wirklich prima. Von daher ist der Standard gar nicht so groß unterschiedlich. Klar, die Bäder sind unterschiedlich, von den Stadtbädern, den alten und die neuen, die Kombibäder, das ist dann relativ modern. Aber was halt bei allen Bädern auch ist, einfach, dass die Leute, die dort arbeiten, unfassbar nett und freundlich sind. Und das ist schon so ein Standard, das kann ich schon bestätigen.
Ja, das würde ich unterschreiben.
Ich finde es interessant. Wir haben völlig unterschiedliche Auffassungen von den Berliner Bädern. Nichts gegen die Berliner Bademeister, ja. Aber da sind ja schon einige schroffe Typen auch dabei.
Ja, schon. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also ich bin ja auch eher der Typ, der erst das Schlechte sieht und dann das Gute so ungefähr, während Ute genau umgekehrt ist. Aber ich habe mich da auch ein bisschen anstecken lassen von, weil wenn man mit einer anderen Haltung in so ein Bad geht und sagt so, hey, was machen die Leute? Das ist ja auch was, der Job ist ja nun auch wirklich nicht ohne, was man alles im Blick haben muss und machen muss und wie doof man auch von der Seite angesprochen wird. Und da kann man nur sagen, haben wir einfach sehr, sehr, sehr viel Freundlichkeit erlebt. Und natürlich gibt es auch schroffe Typen, aber das müssen sie auch sein. Also in so einem vollen Bad, ich war neulich hier im Lochau, also in Wilmersdorf, es war wirklich knallvoll halt, ja. Da kann man nicht sagen, würdest du bitte freundlicherweise mal beiseite treten, weil es könnte irgendwie sein, dass du vielleicht jemanden auf den Kopf springst, sondern dann sagt man natürlich, ey, lass das, ja. Kann ich nachvollziehen.
Ja.
Schwimmen ist ja eine Techniksportart, das eröffnet wunderbare Möglichkeiten für zum Beispiel gar nicht so sportlich aussehende Menschen, weil man kann auch mit wenig Muskeln relativ schnell sein. Und das eröffnet auch wunderbare Möglichkeiten so für das Mit- bzw. Gegeneinander von Frauen und Männern. Wie seht ihr denn die Männer in den Bädern?
Möchtest du das oder ich zuerst?
Ja, also ich würde mal sagen, man merkt und sieht man sie auf jeden Fall, also weil sie zum Beispiel beim Kraulen, also wirklich gute Schwimmer können natürlich auch toll kraulen, auch männliche, ja. Aber das ist eben nicht unbedingt die Regel und sie spritzen auch gern bei Rollwänden. Und auch ansonsten ist es oft so, dass sie ja so ein Competition-Gen an sich, scheinbar in sich haben, weil sie können es ganz schwer ertragen, wenn eine Frau sie überholt. Und sobald sie die Gelegenheit haben und wenn sie es mitten auf der Bahn machen, wieder sich vor einen zu setzen, dann machen sie das halt. Also das habe ich jedenfalls schon sehr häufig erlebt.
Also Klassiker ist die Wende. Man kommt ans Ende des Beckens und wirklich meine Erfahrung, ich möchte sagen zu 100%. Wenn da eine Frau schwimmt, die möglicherweise, es kommt vor, ich bin nicht sehr schnell, aber manche sind auch noch langsamer und dann sagt eine Frau am Beckenrand zu mir, möchtest du vielleicht vor? Dann schwimme ich vor. Alles ist prima. Sie wartet einen Moment, schwimmt hinterher. Ein Mann, der ganz offensichtlich deutlich langsamer ist als ich und am Beckenrand steht, sieht mich kommen und stößt sich wieder ab. Da denke ich so mal, geht's noch? Was soll denn das? Also es ist, ich hatte einmal eine Situation, da bin ich vor einem geschwommen und der schwamm hinterher. Dann dachte ich, gut, dann mache ich es mal andersrum. Ich will mich auch nicht hetzen lassen. Dann dachte ich, jetzt würdest du bitte vorschwimmen jetzt? Und meinte, oh, ich kann ja. Der ist also quasi hinter mir hergeschwommen. Das war dann eine sehr lustige, freundliche Sache. Aber in der Regel sind Männer da schon eher vom Ehrgeiz gepackt. Und wenn sie dann, glaube ich, also was mich angeht,
warum
dann
sollten Frauen die, warum sehen, sollten die im Schwimmbad anders sein als sonst?
Ja, oder? Ich will es nicht verallgemeinern, aber die Tendenz geht schon in die Richtung. Ja.
Wenn wir nochmal zum Podcast zurückgehen, in einer Folge zum Beispiel, da klärt ihr die Frage, warum wir nach dem Schwimmen immer pinkeln müssen. Könntet ihr das nochmal erklären?
Sehr gern, weil das hat uns auch wirklich umgetrieben und gefragt, ist man irgendwie löchrig oder keine Ahnung, was passiert denn, da schwemmt man auf oder so. Nein, das ist der sogenannte Gauer-Henry-Reflex, haben Wissenschaftler Otto Gauer und James Henry im 20. Jahrhundert entdeckt. Und zwar funktioniert es so, also muss ich sich vorstellen, das Wasser, wenn man im Wasser ist, drückt quasi auf den Körper und lässt die ganze Flüssigkeit des Körpers im Rumpf quasi, wird aus den Beinen und Armen rausgedrückt und es gibt im Herzen so eine Art Sensor und der sagt dann, oh Moment, da ist ein bisschen viel Wasser hier im Rumpf und so, ein bisschen hoher Blutdruck, da müssen wir irgendwie was tun, wir müssen Wasser ablassen, damit der Druck wieder sinkt. Und das führt eben dazu, dass man dann auf Toilette muss und der Körper das Gefühl hat, oh ja, alles wieder klar.
Wenn wir schon beim Thema sind und dann ins Wasser pinkeln?
Na, natürlich nicht, sondern rausgehen auf Toilette.
Aber denkt ihr da manchmal drüber nach, dass das nicht jeder so hält?
Ja, aber ja, deswegen haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, ob das denn schlimm wäre, wenn alle, die im Becken sind, gleichzeitig dieses tun würden, diesem Gauer-Henry-Reflex unmittelbar nachgeben.
Und?
Nein, nicht schlimm.
Nicht schlimm?
Nein, macht nichts.
Aber
nein.
Auch nicht schön, ne?
Nein, der Gedanke daran ist nicht schön, aber das ist unterm Strich nicht so schlimm.
Und vor allen Dingen ist es nicht so, dass es ja, es gibt ja so eine Urban Story noch nicht mal, sondern überhaupt die Geschichte, dass man, wenn man ins Wasser pinkeln würde, sich dann irgendwie das Wasser verfärbt oder so. Nein, dem ist nicht so. Trotzdem sollte man es nicht tun.
Man sollte es nicht tun. Also wir tun es auch nicht.
So, aber wollen wir nicht ins Detail gehen? Eine Frage noch. Wie ist es so, als Meerjungfrau durchs Wasser zu gleiten? Warum macht man das? Das hat er ja auch in einer eurer Chlorgesänge-Podcast-Folgen da erörtert.
Ja, warum macht man das? Wir hatten halt gedacht, das kann man ja auch mal ausprobieren. Es gibt ja halt eine richtige Meerjungfrauenakademie. Da melden wir uns mal. Die sind auch irgendwie überall in Deutschland unterwegs. Gibt es verschiedene Orte, an denen man das machen kann. Das machen wir jetzt auch mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist im Grunde genommen Apnoe-Tauchen halt nur schicker, schöner, war ja auch eine ganze Zeit lang extrem Mermaid-Filme und so.
Ariel ist schuld.
Ariel, ja, natürlich, genau. Und ich muss sagen, man braucht auf jeden Fall, es geht super, aber man braucht eine gewisse Beweglichkeit in der Hüfte, die eindeutig Ute mehr hat als ich. Das muss man wirklich deutlich sagen.
Wie geht's denn jetzt weiter für euch und die Chlorgesänge, euren Podcast?
Also es gibt ein Thema zum Beispiel, was ich unbedingt gerne machen möchte, nämlich KI im Bad. Das habe ich nochmal dran gedacht, als jetzt, vorletztes Wochenende war es, glaube ich, ein Junge hier in einem Berliner Bad fast ertrunken wäre, weil es einfach keiner gemerkt hat, dass der so lange unter Wasser war. Und es gibt mittlerweile KI-Einrichtungen, nicht in Berlin in irgendeinem Bad, sondern zum Beispiel in Freudenstadt und in Lippstadt. Da überwacht die KI das Bad und kann sehr schnell sehen, merken, wenn da irgendwas ist, gibt Alarm an den Bademeister und der kann dann da hingehen und gucken. Und ich finde das interessant und wirklich mal zu gucken, hilft das? Also gerade in vollen Bädern kriegt man dann tatsächlich schneller was mit. Ist so ein Beispiel.
Also wir haben glaube ich so nach 20, 30 Folgen, oh, was machen wir jetzt? Dann haben wir angefangen, uns mit Leuten zu treffen, also mit Leuten dann zu sprechen in Bädern, haben es erst die Sommerbäder-Tour genannt vor einem Jahr und haben dann gedacht, okay, noch ein Gesprächspartner, noch einer und irgendwie gehen sie uns nicht aus. Also das ist schon...
Das 100-Meter-Becken. Martina Schrey, Chlorgesänge heißt ihr Podcast, der ja noch weitergeht. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Tschüss.